Ja. Herzlich willkommen zu unserer 58. Folge Kaffee, Stulle, Gin. Hallo Anna.
Hallo Emmy.
Hallo.
Ey, 58, das ist so krass, oder? Wenn du das jetzt gerade nochmal so laut sagst.
Ja, wir sind ja jetzt schon 2 Jahre dabei, oder? Spinne ich jetzt.
Ja, über 2.
Ja, im April oder so waren es 2. Mhm. Kann ich gar nicht glauben, dass wir schon so lange das machen.
Ja, Hammer. Also ich meine, wir hatten ja auch immer mal Pausen und so, also kürzere und auch mal längere, so in den Ferien, aber es ist schon ganz schön cool.
Finde ich aber auch. Also ich meine, im Schnitt, wenn die 58 Folgen in 2 Jahren, das sind ja fast jede zweite Woche eine, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, genau. Also. Ganz schön gut.
Und das ist ja noch nicht mal die Corona-Folgen mitgezählt.
Richtig, die haben wir auch noch.
Die haben wir da separat nummeriert.
Alter.
Also eigentlich sind wir noch krasser.
Noch krass. Worüber reden wir heute?
Wir wollen über unsere Töchter reden. Und zwar, wie wir die vorbereiten auf ihr Leben als Frau. Nein.
Doch.
Ja. Also, wie wir sie darauf vorbereiten, dass sie in ihrem Leben wahrscheinlich, oder ihnen in ihrem Leben wahrscheinlich Sexismus begegnen wird.
Ja, das ist echt krass. Also, ich habe in der Vorbereitung, in Anführungsstrichen, oder Ideenfindung zu der Episode heute genau darüber nochmal nachgedacht. Und erinnere mich gut an den Moment bei meiner großen Tochter, als ich zum ersten Mal in dieser Situation war, dass ich jetzt entscheiden musste, bewusst, was sage ich ihr zu dem Thema. Ne? Und sie war noch eigentlich noch relativ jung und auch nicht wirklich in einem Alter, in dem du sozusagen aus eigener Anschauung schon erfahren hast, Gott sei Dank, oder weißt, worum es dabei geht. Und ich fand das ganz schwierig. Ich bin da so ambivalent gewesen und bin es auch immer noch, glaube ich.
Ja.
Weil ich das sehr schwer finde, die Balance zu finden zwischen einer leider notwendigen Vorbereitung auf den real existierenden Sexismus in unserer Gesellschaft und dem Wunsch, dass man das natürlich für seine eigenen Töchter auf gar keinen Fall will. Und eigentlich am liebsten sagen würde, hey, ich möchte darüber gar nicht mit dir sprechen, weil es ist gar nicht nötig, ne?
Ja, ja. Also man möchte auf der einen Seite natürlich, dass die einen natürlichen Umgang mit ihrem Körper haben. Und auf der anderen Seite möchte man ihnen auch keine Angst machen. Aber,
ja, genau.
Aber trotzdem kann man sie auch nicht so ganz unvorbereitet und blauäugig in die Welt schicken, weil es leider ziemlich viele Arschlöcher da draußen gibt.
Arschlöcher und Strukturen.
Und das auch.
Genau. Ja, und ich finde, das ganze Thema hängt ja eng zusammen mit einem Frauenbild. Also das eine ist ja das Männerbild, was man irgendwie vermittelt. Und auch da will man ja nicht den Kindern irgendwie sagen, also den Töchtern in dem Fall, jeder Mann ist potenziell ein Sexist und jeder Mann ist irgendwie mit Vorsicht zu genießen und so weiter. Das ist ja auch nicht das, womit man sie irgendwie losschicken will. Einerseits und andererseits geht es ums Frauenbild, finde ich. Auch da finde ich es eben eine Herausforderung, den Mädchen irgendwie vorzuleben und ihnen Role Models sozusagen zu geben oder zu zeigen, zur Orientierung, die eben Frau, also die sehr ihr Frausein irgendwie ausleben, so wie sie es eben für sich gerne möchten, ohne dass man diese ganzen eben im Sexismus damit verbundenen Stereotypen reproduziert, wie der Rock war halt zu kurz.
Ja, ja.
Also weißt du, so diese ganzen Sachen.
Das ist echt eine totale Gratwanderung, ne? Also ich habe auch da immer Schwierigkeiten, weil ich dann auch immer, wenn die Mädels dann mal in die Schule gehen mit einem etwas zu tiefen Ausschnitt und dann sage ich so, vielleicht ziehst du dir ein bisschen was anderes an für den Unterricht. Du willst ja nicht, dass die Lehrer sich nicht mehr konzentrieren können. Und dann kam von meiner Großen dann irgendwann der Spruch so, also da sollten die ja wohl drüber stehen, müssen ja wohl aushalten können, wenn sie mal einen Ausschnitt sehen. Ja, also es ist nun mal so, dass wir Frauen Brüste haben. Was soll denn das? Ja, die sind ja nicht alle
komplett. Hat sie vollkommen recht.
Ja, ja.
Natürlich.
Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass man damit auch ein gewisses Bild von sich gibt, den Menschen, den Mitmenschen. Und leider auch vielmals wird man dann reduziert auf diese weiblichen Reize. Oder es geht dann mit so ein Klischee einher.
Ich finde, das ist auch tatsächlich sowas, wo man sich selber aber fragen muss. Also das ist das, was ich mich halt als Mutter dann immer frage. Weil genau so ein Gespräch habe ich natürlich auch schon geführt mit meiner großen Tochter. Egal, ob es jetzt um zu kurze Hosen oder bauchfrei oder Ausschnitt oder sowas geht. Weil man ist in dem Moment ja eigentlich selber sexistisch. Also weißt du, also ja, man ist in dem Moment selber die Person, die das sozusagen den Sexismus reproduziert, indem sie sagt, du willst nicht, dass deine Lehrer da hingucken oder deine Mitschüler und so weiter. Und dann bist du ganz schnell in derselben Schiene, in der natürlich umgekehrt das genau so argumentiert wird und gesagt wird, ja, aber die Jungs können sich da nicht konzentrieren, die können nichts dafür. Die sind also sozusagen Opfer ihrer, wird ja gerne dann mit Biologie begründet, und können gar nichts dafür, dass sie dann abgelenkt sind oder dass sie sogar Sprüche machen oder sogar hinfassen oder noch Schlimmeres, ja. Und das finde ich eben ganz schwierig. Da beißt sich bei mir so die Katze in den Schwanz und ich weiß dann eigentlich nicht, was richtig ist. Weil natürlich weiß ich, dass wenn mein Kind als, also ich meine, ich würde jetzt unsere großen Töchter tatsächlich als junge Frauen bezeichnen und nicht mehr als Mädchen in Anführungsstrichen. Aber als es so losging und die dafür eigentlich selber ja auch noch gar kein Gespür hatten, da waren es ja Mädchen.
Ja, ja.
Ja, die sind beide ja sehr groß und das ist ja, glaube ich, auch noch so ein, also ich finde, man kann von außen oft dann in dem Alter sehr schlecht einschätzen, wie alt und wie reif, in Anführungsstrichen, sind die wirklich. Und ich habe das halt auch erlebt, da war sie vielleicht so 13 oder so, dass ich mit ihr irgendwo langgelaufen bin in der Stadt oder ich weiß nicht mehr wo und gesehen habe, wie irgendwelche Kerle sie anglotzen.
Ja.
Und das war halt ein eindeutiges Glotzen. Und sie war aber noch total Kind. Die hat das also weder wahrgenommen, noch hätte sie das interpretieren können. Also so eine, und da habe ich dann halt auch gedacht, scheiße, da ist so eine, in dieser ganzen Unschuld, in dieser kindlichen Unschuld ist so eine Schutzlosigkeit gegenüber dieser Welt, die eben diese ganzen Stereotypen, also wo die einfach da sind und internalisiert sind an ganz vielen Stellen. Und ich muss darüber mit ihr auf diese Weise sprechen, war dann so meine Schlussfolgerung. Weil sie selber das ja überhaupt nicht sieht und total schutzlos ist. Das war so mein Eindruck.
Genau. Kenne ich genau dieses Gefühl. Also eigentlich ist es gerade bei uns mit Mia so ein bisschen. Die ist jetzt,
ja, das ist ja das Alter.
Ne, die ist jetzt 13,5 und fängt jetzt eben auch an, sich für, also was heißt jetzt, macht sie schon ein bisschen länger, aber die interessiert sich für Kleidung, Mode und trägt auch gerne mal bauchfrei und körperbetont und so. Und ich finde auch immer schwierig, also es gibt ja für alles auch einen Platz und eine Zeit. Also ich würde jetzt auch nicht, wenn ich einen Sohn hätte, dem erlauben, dass der in einem Basketballträger-Top zur Schule geht, vielleicht unbedingt. Da würde ich auch sagen, zieh dir mal ein vernünftiges T-Shirt an. Ich finde eben, man muss auch nicht so halbnackt im Unterricht sitzen. Mhm. Gut, im Moment ist ja gar kein Unterricht, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal in den letzten Wochen den Spruch zu Mia gesagt, also wenn du jetzt in die Schule gehen würdest, würde ich dir sagen, dass du was anderes anziehen musst. Mhm. Weil ich finde, es ist wie eine Uniform quasi oder wie ein Arbeitsoutfit, was man sich anzieht, wenn man in die Schule geht und da muss man keine Bikini-Oberteile tragen und bauchfrei und Hotpants und so. Finde ich einfach, finde ich nicht passend für so ein Lernumfeld. Es gibt ja sogar da auch immer wieder massive Streitigkeiten und Diskussionen. Es gibt ja viele Schulen, die da auch richtig so einen Dresscode haben, ne? Also an der internationalen Schule, an der Luzi früher war, da war dann irgendwie die Regel, dass die Schultern bedeckt sein müssen und wenn man die Hände, wie war das noch, wenn man die Hände an den Seiten ausstreckt, dass es, die Fingerspitzen den Saum des Rockes oder der Hose noch berühren und es nicht kürzer ist. In Amerika gibt es das auch ganz extrem.
Und also ich kann mich an eine Diskussion, das ist vielleicht 1-2 Jahre her, würde ich mal sagen, wahrscheinlich 2, auch in Social Media, da ging es um eine Schule in NRW, ich glaube sogar irgendwie eine konfessionelle Schule, kann sein, dass es eine katholische oder so war. Eine gemischte, also keine reine Mädchenschule, was ja dann auch nochmal was anderes ist. Und da war die Diskussion, dass also ein Mädchen, ich weiß jetzt nicht mehr, was die anhatte. Es ging, glaube ich, um ein zu kurzes Top oder eine zu kurze Hose oder so. Und die wurde halt nach Hause geschickt, damit sie sich umziehen musste. Und dann gab es natürlich einen Riesensturm der Empörung, genau weil diese Argumentation nämlich dann war, ja, aber dann können sich die Mitschüler nicht konzentrieren, wenn die Mädchen so freizügig gekleidet sind. Und das ist halt, das alleine ist schon sexistisch, nämlich nicht den Jungs zu sagen, reißt euch gefälligst mal zusammen, ihr seid keine Tiere, die ihren Instinkten unterliegen. Und da ist auch Pubertät keine Entschuldigung. Oder Ausrede oder so, sondern reißt euch gefälligst zusammen. Und man kann ja auch, die, wie du eben schon gesagt hast, die Jungs diesbezüglich erziehen, was ich übrigens mit meinem Sohn stetig versuche. Und ich hoffe, dass es mir gelingt. Statt halt die Mädchen sozusagen zu brandmarken und denen zu sagen, ne, wie sie sich zu kleiden haben. Und das ist halt genau diese Doppelmoral, die da drin steckt. Und das ist ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, aus einer Elternperspektive da eine gute Mitte zu treffen. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, total gut als Orientierung, auch für die Kinder unabhängig vom Geschlecht, zu sagen, Schule ist dein Job und wenn du in den Job gehst, dann gibt es auch Regeln und das hat was mit dem Respekt vor der Tätigkeit zu tun.
Genau.
Und nicht mit, da geht es nicht um dein... Und ich finde zum Beispiel... Also ich bin keine große Freundin von Schuluniformen, aber natürlich ist das was, was das Thema komplett wegnimmt, weil alle halt die gleichen Dinge tragen und damit dann natürlich auch die Jungs reglementiert werden, wenn denn schon überhaupt reglementiert wird.
Ja, ne? Also wir waren ja tatsächlich, in dieser Schule, in der internationalen, von der ich gerade sprach, gab es tatsächlich Schuluniformen. Und ich fand das immer nervig, sich diesen ganzen Kram zu besorgen, weil die ja auch dann ständig wachsen und das fand ich immer ein bisschen nervig, aber es hat auch viel Druck aus diesem ganzen Kleidungsthema rausgenommen. Also die wusste halt morgens immer, was sie anzieht, da gab es irgendwie gar kein großes Thema. Wenn man aber dann denkt, damit fallen Mobbing-Geschichten weg komplett, das stimmt nicht, weil dann ging es um die Schuhe oder die Uhren oder die Handys, ja. Also, weil das ja auch immer viele Schulen anführen und sagen, dann, wenn die alle eine Uniform tragen, dann werden sie nicht gemobbt wegen ihrer Kleidung, aber da finden die dann trotzdem noch Mittel und Wege.
Ja, beim Mobbing geht's ja auch ums Mobbing an sich. Da findest du ja immer einen Grund.
Ja.
Ist ja wurscht egal. Genau. Also ich auch leider.
Ich fand das gar nicht so schlecht, einfach weil es so, es hat so viele Dinge einfach so entspannt. Also ich kenne das jetzt von Mia zum Beispiel, die sich immer die Klamotten für den nächsten Tag abends schon rauslegt. Schon immer, schon seit sie ganz klein ist. Und dann ist es aber manchmal so, dass dann morgens das doch nicht mehr gefällt oder dass das Klima dann doch anders ist, als man dachte. Und dann gibt es dann Drama und was soll ich anziehen? Und das Thema gab es halt da bei Luzi zu der Zeit, als sie diese Schuluniform hatte, überhaupt gar nicht.
Das ist natürlich auch mal wieder nur als kleine Fußnote ein Vorteil von Corona. Dieses Geheule findet nicht statt. Ja, tatsächlich, also wir haben ja darüber auch schon gesprochen und ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht, weil ich für meinen Blog einen Artikel fertig geschrieben habe. Ich mache jetzt immer regelmäßig diesen Corona-Alltagscheck und auch nochmal darüber geschrieben habe, dass es ja auch positive Side-Effects sozusagen davon gibt, dass die Kinder zu Hause sind oder mehr Zeit zu Hause verbringen als in der Schule. Und ich sag mal so, Peer-Pressure und sozialer Druck überhaupt und so ist halt eigentlich nicht existent. Und das ist ein Riesenempfinden, ich habe das Gefühl, meine Kinder alle, jedes auf seine Weise, atmen da auf gerade, ne? Was das angeht. Also das nur so am Rande zum Thema Schule.
Wobei sie können das natürlich auch nur deswegen, weil sie schon in einer gefestigten Struktur in der Schule sind. Also für alle, die jetzt noch neu in die Schule reinkommen zum Beispiel, für die wird das, die können ja ihre Klassenkameraden dann gar nicht richtig kennenlernen, wenn die nicht in die Schule gehen.
Ja, das ist blöd.
Na?
Ja, klar.
Also die Kinder, die jetzt schon länger in einem Klassenverband zusammen lernen und leben, für die ist das natürlich okay und die ihre Freunde in der Schule haben. Aber ansonsten wäre man vielleicht auch ein bisschen einsam.
Ja, sicher. Nein, ich meinte eigentlich nur so, weil immer alle sagen, das ist alles so schrecklich, wenn die Kinder nicht regelmäßig zur Schule gehen. Es gibt auch andere Aspekte.
Ja, das stimmt.
Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Was ich ja am allerbesten finde, ist dieses, dass das frühe Aufstehen wegfällt. Also ich habe das noch so gedacht, Mia, die musste jetzt diese Woche Montag, die musste immer einen Tag die Woche jetzt doch in die Schule. Und diese Woche war ihre Kohorte um 7.55 Uhr dran. Und da mussten wir wirklich seit Monaten mal wieder Mia so früh aus dem Bett schmeißen, morgens und sie in die Schule verfrachten. Und ich habe echt gedacht, das habe ich gar nicht vermisst die letzten Monate.
Ich muss auch sagen, dass ich das hier auch feststelle, also abgesehen davon, dass natürlich der Stress morgens nicht ist, dass der Biorhythmus offensichtlich, der natürliche, echt sich Bahn bricht. Also ich sehe bei denen, dass die werden von selber wach so 7:30. Viertel nach 7, 7:30. Und dann sind die auch fein. Dann stehen die auch auf. Also so, wo ich dachte, ach, guck mal hier, eine Stunde später und alles ist schön. Also so, das ist, und dann sind die immer noch um 9 Uhr fertig und haben gefrühstückt und sitzen ganz entspannt am Frühstücks am Tisch und machen Schule dann, ne?
Gilt das auch für deine große Tochter?
Nee, natürlich nicht. Aber die ist ja sowieso gerade so ein bisschen aus dem Rhythmus raus, deswegen, da ist ja gar keine Schule gerade. Insofern ist das, glaube ich, da gerade kein fairer Vergleich. Ja. Aber ich glaube auch ansonsten, der Schlafbedarf ist anders.
Ja, genau. Also weil bei Mia kann ich das nicht sagen. Die ist irgendwie schon in diesem Teenager-Schlafrhythmus drin. Die, wenn wir die nicht wecken oder sie sich keinen Wecker stellt, dann schläft die auch ohne mit der Wimper zu zucken bis mittags. Also die muss sich schon immer einen Wecker stellen und der muss auch immer ganz schön lange klingeln, bevor sie dann mal aufwacht.
Nee, das ist bei unseren anders. Aber die schlafen im Moment auch wieder in einem Zimmer. Möglicherweise hat das was damit zu tun, dass dann die Kleine munter wird. Die wird eh leichter munter, immer
und
schon.
Und weckt dann ihren Bruder.
Der wird dann einfach wach, dann kommt der Kater rein, dann macht die Musik an und dann irgendwann gibt der vielleicht auch auf. Das weiß ich nicht so genau. Aber wir kommen von unserem Thema ab.
Ja.
Genau, also Klamotten. Ich finde das tatsächlich auch gerade deshalb schwierig übrigens, das zu reglementieren, weil das ja tatsächlich auch in dem Alter dann immer, für die meisten jedenfalls, immer wichtiger wird, auch als ein persönlicher Ausdruck von, ne, keine Ahnung, also eben ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, so rum.
Mhm.
Und das dann eben so zu reglementieren und zu sagen, so geht es aber nicht und das geht aber nicht und so, das finde ich eben auch ganz schwierig, auch gerade im Hinblick darauf, dass wir auf der anderen Seite, also ich auf der anderen Seite versuche, meinen Töchtern irgendwie starke Frauen als Role Models und so weiter zu präsentieren, die eben machen, was sie wollen und was sie für richtig halten und ihren eigenen inneren Kompass folgen und so weiter, und dann passt dazu natürlich nicht die Mutter, die sagt, aber der Ausschnitt ist zu tief oder was auch immer, weißt du?
Ja, das ist wie gesagt ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde jetzt auch nicht wollen, dass sie so auf andere Menschen so wirkt, als würde sie sich, wie soll ich das ausdrücken, als würde sie sich so extrem nuttig anziehen und damit provozieren wollen und uns so richtig ordinär rüberkommen. Das würde ich einfach nicht wollen für meine Tochter. Also klar kann die sich mal ein bisschen sexy zurecht machen, aber ich manchmal ist denen eben auch gar nicht klar, gerade in diesem zarten Teenageralter, was für eine Wirkung das hat.
Und das ist das, was ich auch eben meinte, diese Kombination von einerseits Unschuld und andererseits sind die an so einer Schwelle, an der sie anfangen irgendwie zu experimentieren und so weiter. Übrigens, was für mich ja da, wir haben ja schon mal über Social Media, über Teens in Social Media gesprochen, aber da ist das natürlich auch ein Thema, dass mit so einer Sexiness eigentlich ständig irgendwie gespielt, in Anführungsstrichen kokettiert wird. Und die kopieren das natürlich, ne? Ja. Also als TikTok-User in dem Alter, und das ist ja genau die Altersgruppe, auf die TikTok auch zielt, obwohl jetzt in Corona-Zeiten verstärkt auch die Mütter da aufgeschlagen sind, wie ich berichten kann. ist das natürlich, dann sehen die da das, was sie gut finden und übertragen das. Und auch diese ganzen genormten Tänze, die dann da machen, die sind ja auch teilweise sehr sexy. Also so die Posen und was da irgendwie so gemacht. Ich versuche das irgendwie nicht überzubewerten einerseits, aber andererseits muss ich natürlich auch, fällt mir das natürlich irgendwie auch auf und ich fühle mich da jetzt nicht immer so 100% wohl mit, wenn ich dann meine relativ jungen Kinder sehe, die da das so einfach so nachmachen, genau, in aller Unschuld. Ne?
Das geht mir auch so. Ich möchte auch nicht, dass sie sich zu so einem Sexobjekt machen. Unwissentlich, ja. Also
genau.
Das ist dann vielen, glaube ich, gar nicht klar. Ich denke das so oft, wenn ich so Videos gucke, auch wie die Mädchen posieren, wie die ihren Po dann so, so hochrecken und ihre Brüste zusammenpressen und so und den Mund so rund wölben, wo ich dann immer denke, wisst ihr eigentlich, was ihr hier für ein Bild suggeriert? Das ist so dieses ewig bereite, ich mach alles, was du willst. Ne? Also wirklich wie so ein Sexobjekt, wie so eine Gummipuppe sehen die dann aus.
Und, ja, genau.
Und das, das finde ich auch nicht unbedingt erstrebenswert.
Ja.
Auf der anderen Seite, es ist ja, also Sexismus, wir sollten es jetzt vielleicht auch gar nicht nur so an diesen Äußerlichkeiten festmachen und die, also weil ich auch immer versuche, meinen Mädchen zu sagen, sie sollen sich auch wehren, wenn es um so Stereotypen geht, wie zum Beispiel, du wirst ja wie ein Mädchen oder Mädchen können das nicht, Jungs können das und Jungs weinen nicht und Mädchen sind Heulsusen und weißt du, diese Sachen. Das finde ich, find ich auch super wichtig, da die Mädels zu stärken und ihnen zu sagen, du solltest dich da auf gar keinen Fall in irgendeine Schublade stecken lassen, weil du ein Mädchen bist.
Ja, das ist natürlich, also ich habe das ja hier, du hast ja zwei Mädchen und ich habe ja noch den Bub dazwischen, zwischen meinen beiden Mädchen. Ich habe also hier so beide Lager, voll pubertierend inzwischen hier im Haus und sehe natürlich auch so die Tendenzen. Und ich meine, wir sind als Eltern sehr immer darauf bedacht, dass die Kinder sozusagen überdenken, was sie so von sich geben. Und ich bin zum Beispiel bei Kraftausdrücken grundsätzlich eher tolerant, weil ich selber dazu neige. Also ich glaube, in meiner Herkunftsfamilie ist sowohl das Wort Scheiße als auch das Wort Arschloch sehr inflationär gebraucht worden immer. Also da bin ich irgendwie relativ tolerant. Ich fange halt an, zusammenzuzucken und das auch sozusagen dann den Kindern wieder zu spiegeln, wenn das halt in solche Richtungen geht wie, ne, das machen die auch schon, das machen die nie, aber das ist halt um sie herum. Also zu sagen, ne, das sieht total schwul aus oder homo oder behindert oder keine Ahnung, ne, alles. Was in die Richtung geht. Oder ich sage das natürlich auch übergriffig wahrscheinlich auch zu Freunden meiner Kinder, die hier sind. Es hat irgendwie gerade ein Kumpel von meinem Sohn die Woche gesagt, da hinten sind doch so Dreckernacken eingezogen. Und ich so, Entschuldigung, was gibst du? Also so, weil da zucke ich jedes Mal. Und da gehört natürlich auch dazu, du wirfst wie ein Mädchen. Also das ist jetzt natürlich so ein Zitat, aber da gibt es ja sehr viele Spielarten von oder sehr viele Variationen. Und eigentlich ist das in dem Alter, finde ich, sehr, sehr leicht zu noch aufzulösen. Also ich glaube, irgendwann, wenn es dann darum geht zu provozieren, dann wären das natürlich genau die Sachen, die bei mir funktionieren würden. Also wenn die dann so rebellieren wollten, dann
könnten sie dich damit aus der Reserve
machen. Absolut. Aber ich glaube eben auf der anderen Seite auch, dass so ein gesunder moralischer Kompass oder moralisch ist vielleicht das falsche Wort, innerer Kompass für richtig und falsch, sagen wir es mal so, eigentlich ganz gut funktioniert bei den Kindern. Die merken schon, dass was ungerecht zum Beispiel ist oder was so, ne?
Definitiv.
Und die machen ihre eigenen Erfahrungen auch mit Diskriminierung aus verschiedensten Gründen und merken das ja selber. Also zu einem anderen Jungen zu sagen, du wirfst wie ein Mädchen, da wäre jetzt mein Sohn derjenige, der sagen würde, ey, meine Schwester kann besser werfen als ich. Also weißt du, so der würde das würde der kontern, weil der das nicht als Beleidigung empfindet, weil der halt mit zwei Schwestern aufwächst und da ne, eine ganz andere Sicht und einen ganz anderen Umgang irgendwie damit hat. Aber das sind natürlich genau so diese Sachen. Ich glaube tatsächlich, man muss als Eltern da intervenieren und das einfach wieder, also sozusagen spiegeln, was das eigentlich heißt, was man da eigentlich gerade gesagt hat, ne? So.
Ja, und das geht ja schon im Kleinkindalter los, ne? Also je nachdem, welche Spielzeuge die bekommen oder wie man Spiele, die spielen, kommentiert. Das geht ja wirklich schon, wenn die geboren werden, im Grunde gleich los. In Amerika habe ich das auch immer sehr extrem empfunden, dass die dann, die Jungs sind dann immer gleich Buddy, ne? So, du bist so stark und Buddy. Und die Mädchen sind immer alle kleine Prinzessinnen. Und das ist echt, ich glaube, damit schiebt man die dann schon von vornherein direkt in so eine Schublade rein. Und viele passen da aber auch gar nicht ran, wollen da gar nicht reingesteckt werden.
Natürlich nicht, wer will das schon?
Also. Ja, gut, ich meine, viele gehen auch voll drin auf. Also ich hatte zum Beispiel zwei Töchter, die gerne in der Prinzessin-Schublade waren. Aber was ja nicht heißt, dass sie nicht auch andere Sachen können. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja genau, also ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, dass das nicht okay ist, wenn Kinder das, also alle Kinder verkleiden sich gerne und spielen gerne irgendwie, schlüpfen gerne in andere Rollen. Und wenn nun mal, keine Ahnung, die Lieblingsheldin im Lieblingsbuch eine Prinzessin ist, was jetzt bei Märchen-Content nicht so unwahrscheinlich ist, dann finde ich das legitim. Aber ich muss auch sagen, dass ich das, also es wird halt dann schwierig, wenn ich ein Kind anfeinde oder unter Druck setze, dass sozusagen die vorgegebene Rolle verlassen möchte. Ne?
Ja.
Also dann wird es halt heikel. Also wenn ich meiner, also ich werde das nie vergessen, es war, glaube ich, von meinem Sohn der 4. Geburtstag, da haben wir eine Piratenparty gemacht und ein Teil der Action war, dass ich allen Kindern Piratenbärte geschminkt habe und Narben ins Gesicht gemalt, die das wollten. Und natürlich war meine jüngste Tochter, die war gerade 2, mittendrin und hatte ein Piratenkopftuch um und hatte eine Augenklappe und wollte auch einen Bart gemalt haben und so, ist ja klar. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und dann sind wir irgendwie mit allen losgezogen, haben so eine Schatzsuche gemacht und haben dann tatsächlich die Situation erlebt. Ich meine, die war Gott sei Dank noch zu klein, um das, glaube ich, selber so wahrzunehmen, dass halt wir irgendwelche älteren Herrschaften getroffen haben auf unserer Schatzsuche im Park, die dann irgendwie ganz entzückt waren mit, oh, die süßen Kleinen, die sind so goldig verkleidet und so. Und dann kam ich mit der Kleinen an der Hand. Und dann sagte tatsächlich so eine ältere Dame, aber du bist doch gar kein Pirat. Warum bist du denn so gruselig angemalt? So, also das, was sie vorher bei den Jungs süß fand und passend, hat sie dann direkt kommentiert und sozusagen ins Gegenteil verkehrt, weil sie halt identifiziert hat, dass das halt ein blond gelocktes, süßes, kleines Mädchen war mit einem Piratenbart. Ja. Und das fand sie dann halt so. Und ich habe dann nur gesagt, also Mädchen können auch einen Bart haben und können irgendwie gefährlich sein. Ich bin da gar nicht drauf eingegangen. Ich habe das halt dann der Kleinen so gesagt. Die hat das sowieso irgendwie nicht gejuckt. Aber dann wird's halt eng. Also das sind halt so die Sachen, wo man, finde ich, gut hinhören muss und wo man eben einfach, ich sag mal so, die Kinder in dem bestärken muss, was sie gerne möchten, ne?
Ja, total. Ja, aber was ich auch nochmal sagen wollte, ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen unsere große Tochter, dass die auch schon ein ganz gutes Bewusstsein überhaupt in der Schule auch mitbekommen hat für Sexismus, was ist sexistisch, was kann man sagen, was nicht. Also die hat da schon eine ganz gute Antenne, auch wenn sie haben es erstens durchgenommen in der Schule, aber sie hat auch so mit ihren Freundinnen viel drüber geredet und ich glaube auch in Social Media wird es ja auch immer stärker thematisiert, auch Body Positivity und ich finde, die haben da schon ganz schön viel mitbekommen, ohne dass ich jetzt so wahnsinnig viel da noch drauf Einfluss nehmen musste.
Also ich habe auch das Gefühl, dass es zumindest ab einem bestimmten Alter, würde ich einschränkend sagen, auf jeden Fall irgendwie in den Altersgruppen thematisiert wird. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, also meine Großtochter hat ein ausgesprochenes, gute Antennen für gerade diese Thematik. Und ich sag mal so, Feminismus, die hat sich damit schon befasst, da waren die in der 8. Klasse. Und die ist da auch tatsächlich in ihrem Umfeld oft damit angeeckt, wenn sie dann irgendwas gesagt hat und gesagt hat, das ist aber sexistisch oder irgendwas, dann kam so, weißt du, so. Das ist aber natürlich eine Frage des Alters, deswegen meinte ich eben, ich glaube eben schon, dass ab einem gewissen Alter das durchaus anders ist, ne? Also, dass da das Bewusstsein anders ist und das natürlich auch, und das ist wieder leider, muss ich sagen, so, je öfter oder je häufiger die Mädchen solche Erfahrungen tatsächlich selber machen, umso sensibler sind die natürlich für die Thematik, ne? Dann auch bei anderen. Also das ist natürlich irgendwie, weiß ich nicht, es fängt halt bei solchen Sachen an, wie dass ein Lehrer sagt, ach, du musst Physik nicht verstehen, du bist ja hübsch. Weißt du, so.
Toll.
Ja, hat mir mein Physiklehrer in der 10. Klasse gesagt, auf, an dieser Stelle noch, fuck you. Also, das sind so Sachen, und das passiert natürlich unseren Kindern auch. Also, mehr oder, vielleicht ist es nicht mehr so wie früher, aber ich glaube leider ehrlich gesagt doch, ne?
Ja. Es gibt diese Lehrer immer noch. Also ich weiß, dass an der Schule meiner Töchter, da gibt es auch einen Lehrer, der gerne mal solche Sprüche macht. Und die Mädels wissen das aber, die tauschen sich aus. Und es wird wohl auch auf den Schultischen schriftlich festgehalten und andere Schülerinnen gewarnt. Nehmt euch in Acht vorher sowieso. Also ich meine, der wird jetzt nicht irgendwie handgreiflich oder so, aber der ist da schon manchmal verbal so ein bisschen entgleist, würde ich mal sagen. Aber irgendwie nehmen die das mit Humor und denken sich dann so, okay, die arme Wurst, ja, der ist doof und alt und kommt da nicht mehr raus aus der Nummer und wir stehen da drüber.
Aber was bleibt einem auch übrig, ehrlich gesagt? Also ich meine, den Aufstand anzetteln, das wird ja nicht, wird ja nicht weit führen wahrscheinlich so, ne?
Wahrscheinlich leider nicht. Wahrscheinlich endet es dann eher damit, dass man eine schlechte Note bekommt.
Ja, genau.
Wobei das natürlich auch eine Kackeinstellung ist, ne? Sexismus hinnehmen und also in Amerika wäre das alles überhaupt nicht denkbar. Ich bin ja nun mit sehr vielen Männern beruflich zusammen und ich habe witzigerweise mehrere Beobachtungen gemacht. Also erstens ist es so, wir waren jetzt Mittwoch bei der Baubesprechung untypischerweise, sonst sind wir immer nur zwei Frauen. Diesmal waren wir fünf Frauen. Und alle Frauen saßen wie die Klucken in einer Ecke, und zwar da, wo das Fenster offen war, mit viel Abstand zu dem Tisch, wo diese ganzen Männer eng an eng, wirklich Schulter an Schulter saßen.
Vollidioten,
Entschuldigung, bitte. Ja, echt. Und ich fand das echt schon mal sehr lustig, dass es da gar keine Durchmischung gab, so in der Sitzreihenfolge. War das jetzt wirklich diese Woche zum ersten Mal so, dass kein einziger Mann irgendeinen doofen sexistischen Spruch gemacht hat, weil halt wahrscheinlich so viele Frauen da waren. Also in der Woche davor waren wir zwei Frauen und neun Männer. Und da hat zum Beispiel, ging es um Putzen und dass man irgendwas so gestalten muss in den Bädern, dass man dahinter noch gut sauber machen kann, dass es nicht zu eng alles nebeneinander stehen darf. Und dann sagte der eine Typ, naja, das ist mir ja egal, dafür habe ich ja geheiratet. Und das sind solche Sprüche, wo ich dann auch gesagt habe, also ich glaube, ich stelle hier meine Shovi-Kasse auf, dann für die nächsten Baubesprechungen. Das gibt, dann müsst ihr jedes Mal 5 € einzahlen, wenn so ein Spruch kommt.
Sehr gut.
Und, also ich finde das auch blöd, wenn man dann beleidigt ist und so zickig wird. Ich glaube, das manchmal hilft Humor wirklich bei sowas.
Ja, ich glaube aber auch natürlich, viele würden gar nichts sagen. Also weißt du, so, ich finde das halt schon echt, ich sage das jetzt mal so ein bisschen überspitzt, aber ich finde das auch tapfer, in so einer Situation dann zu sagen, so Jungs, und nächste Woche stelle ich euch die Shovi-Kasse hin. Einfach um das, dann lässt du es halt auch nicht unkommentiert. Also weißt du, so einfach so, hey, hey, hey. Und du denkst dir nur im Stillen, der Typ ist ein Arschloch oder der ist halt irgendwie, ne? Weiß ich nicht, diesbezüglich ein bisschen zurückgeblieben oder was, oder die Frau tut einem leid, sondern dass man es halt adressiert. Das ist übrigens auch was, finde ich, was man seinen Töchtern vorleben sollte. Und denen sagen sollte, lasst es nicht auf euch sitzen, lasst euch das nicht gefallen. Versucht eine Strategie zu finden, wie ihr euch sozusagen aufstellen könnt, ohne dass ihr, dass es für euch irgendwie unerträglich wird sozusagen. Also man muss es ja eben auch immer alles aushalten können.
Genau. Ja, ich finde, also auf jeden Fall, ich sage denen auch immer, sagt was. Witzigerweise, was da auch noch mit reinspielt in diese Geschichte, ist ja auch so diese Rollenverteilung zu Hause. Ne? Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo meine Töchter sehr allergisch sind und immer sagen, wenn ich später heirate, dann will ich einen Mann, der genauso viel im Haushalt macht wie ich. Ich hoffe, dass die nachfolgende Generation da auch tatsächlich anders agiert als unsere Generation. Und ich hatte ja nun letztens auch sehr viele Termine mit Kunden, die in diesem großen Bauprojekt Wohnungen gekauft haben. Die mussten sich dann da ihre Sachen aussuchen. Und wie viele Männer gesagt haben, das ist mir egal, das und das, ich putze ja nicht, du musst das sagen, du musst ja das Klo putzen und solche Sprüche. Echt? Also die, ja, und meine Mitarbeiterin, die ist auch ganz, also das ist eine Freundin von meiner großen Tochter und die ist da auch sehr sensibel, zumal ihre Mutter auch im Familien- und Jugendministerium arbeitet, in dem Feld ist die aktiv und natürlich eine sehr große Frauenrechtlerin auch in diesem Zusammenhang und hat ihrer Tochter natürlich da viel vorgelebt und deswegen ist meine Mitarbeiterin da sehr empfindlich. Und die kam auch ganz oft ganz empört zu mir.
Zu Recht.
Du glaubst es nicht, der hat gerade schon wieder so einen scheiß Spruch gebracht. Und ich meine, gut, in so einem Zusammenhang sage ich dann natürlich nichts. Das sind Kunden, ne? Also wenn die Frau damit in Ordnung
untereinander
ist, bitte
klären, ja.
Soll sie das so sagen.
Gute Besserung.
Ja, aber es ist wirklich krass, wie viele diese Klischees, ich meine gut, bei uns zu Hause ist auch noch die klassische Rollenverteilung, was mich auch ankotzt oft. Deswegen, ich müsste da eigentlich auch vor meiner eigenen Haustür noch mal ein bisschen kehren. Aber da sind meine Töchter deswegen sehr, also die haben andere Pläne und Ziele, was das angeht.
Also ich glaube halt auch, das ist halt irgendwie so das Nächste, dass man irgendwie gucken muss, was ist man selber für ein Modell und wo kann man zum Beispiel auch selber, also das würde ich jetzt für mich sagen, dass ich mich immer darum bemühe, selber eben auch zu sagen, okay Kinder, guck mal hier, das habe ich nicht gut gemacht, ne? An der Stelle habe ich mich nicht richtig in Anführungsstrichen verhalten oder hätte das und das vielleicht sagen oder tun oder so sollen oder können. Das, finde ich, gehört auch dazu. Ne? Also, dass man eben sozusagen sagt, okay, so wie ich bin, das ist nur eine Variante von Frau sein in dieser Welt. Und es gibt auch Menschen, die zum Beispiel ganz anders sich aufstellen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die wesentlich weniger Privilegien haben und deshalb viel härter darum kämpfen müssen. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, eben.
Und ja, also ich glaube, dass bei der Suche nach guten Rollenmodellen muss man eben immer beide Seiten abdecken. Die müssen halt das sehen, was sie nicht wollen und das auf der anderen Seite was haben zur Orientierung, um zu sehen, was gibt es eigentlich alles. Ne? Also was sind eigentlich meine Möglichkeiten sozusagen.
Genau.
Ja.
Ja, die Positivbeispiele.
Ja, genau. Und dann ist natürlich immer, also ich meine, da gibt es natürlich für die verschiedenen Themen irgendwie ganz verschiedene Rollenmodelle. Und es gibt solche Organisationen wie zum Beispiel Girls Gearing Up. Kennst du die?
Nein.
Die sind, das ist auch so eine Non-Profit-Organisation, die international agieren, die also auch so ein, die machen Mädchenarbeit, aber in so einem Diversitätskontext. Also die und beschäftigen sich mit allen relevanten Themen. Und zwar sprechen die Mädchen an, ich sag mal so ab 10, 11 vielleicht ungefähr. Ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Und machen, die machen auch Camps, die machen Seminare und Workshops. Und da geht es eben um Selbstbehauptung, aber es geht auch ganz konkret um bestimmte Themen. Also die Mädchen dann auch selber irgendwie einbringen können. Es geht um Rassismus, es geht um Sexismus, es geht aber auch um Klima, es geht um, also so, ne, die haben so die großen Themen und versuchen eigentlich mit ihren Workshops und die machen auch so eine Art wie solche TED-Talks so ein bisschen in die Richtung, den Mädchen irgendwie auch das Handwerkszeug an die, also das beizubringen, wie sie eigentlich sich aufstellen, wie sie tatsächlich ihre Bedürfnisse und ihre Belange und ihre Themen irgendwie präsentieren und durchbringen können und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Meine Große war da mal auf einem Workshop und ich beobachte die immer weiter noch aus der Ferne.
Mhm.
Und die sind zum Beispiel auch auf Instagram sehr aktiv. Die finde ich auch ganz cool. Können wir ja mal verlinken.
Ja.
Fällt mir so gerade ein, als eine Organisation, die so konkret Mädchenarbeit auch machen. Ne?
Mhm. Ja, also ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Also meine Mädels haben auf jeden Fall auch irgendwas in der Richtung gemacht, aber das hieß anders. Da gibt es ja mehrere Einrichtungen dieser Art. Was ich ja auch immer ganz gut finde, ist dieser Girls Day, ne, wo die dann mit ihren Eltern zur Arbeit gehen können, vornehmlich mit den Besten ja sogar noch mit den Vätern und mal gucken, was die so im Arbeitsalltag erleben und in unterschiedliche Berufsbilder reingucken. Aber das ist, glaube ich, hier in Deutschland auch gar nicht so stark verbreitet. Ne? Also ich habe das, an unserer Schule ist es nie so intensiv gemacht worden.
Nee, also ich würde das auch sagen, dass das hier noch nicht so ein Riesending ist. Also ich meine, mir ist das ein Begriff und ich habe das auch schon mitgekriegt. Und ich habe es auch schon mitgekriegt von sehr engagierten Frauen, die gesagt haben, hier Leute, bringt mal eure Töchter hierher. Wir würden jemanden noch gerne am Girls Day irgendwie mal einen Tag reingucken lassen und so weiter. Aber ich würde auch sagen, dass es hier noch nicht so...
Ja, also ich hatte für dieses Jahr tatsächlich auch eine Anmeldung. Da wollte die Tochter einer Freundin bei mir den Tag mitarbeiten, aber das ist dann ausgefallen, weil das mitten in dieser Hochphase des Lockdowns war sozusagen. Mhm. Deswegen ging das dann leider nicht. Es war ja irgendwann im März. Und... aber ich finde das auch eine gute Sache. Auch, also es gibt ja auch sehr viele Firmen zum Beispiel, die gerade auch fördern, dass Mädchen ans Programmieren herangeführt werden. Ne? Also dass die mehr so in der Softwareentwicklung und so, also oder in naturwissenschaftlichen Feldern, technischen Feldern sich engagieren. Ja. Was sicherlich auch sinnvoll ist. Da sind wir, glaube ich, auch in Deutschland noch ganz schön hinten dran. Also ich hatte in Amerika immer das Gefühl, als wir da gelebt haben, dass da viel mehr Frauen auch in technischen Berufen tätig sind als hier.
Da gibt es ja übrigens, das ist zwar auch schon eine ältere Studie, da würde ich mal gerne wissen, wie das heutzutage ist, aber da gab es schon in den 80ern oder späten 80ern die Erkenntnis, dass reine Mädchenschulen wesentlich mehr Frauen hinterher hervorbringen, die in technische und naturwissenschaftliche Berufe gehen, als koedukative Programme. Sehr interessant. Und dazu fällt mir nur ein, ich habe eine Schwägerin, die auf einer reinen Mädchenschule war und die als eine von ganz wenigen Pharmazie studiert hat und eine eigene, also Apothekerin ist heutzutage. Mhm. Also mir leuchtet das auch ein. Also ich glaube irgendwie, ich würde, so Koedukation ist ja schön und gut. Ich glaube, das hat auch alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, in bestimmten Fächern und bestimmten Zusammenhängen in einem gewissen Alter ist, glaube ich, das Unterrichten in also rein Mädchen- oder Jungsklassen für beide Seiten von Vorteil. Also weil für Jungs gilt es umgekehrt, nämlich für Sprachen, ne? Da, wo die Mädchen, also weil da gibt es eben auch Untersuchungen, die sagen, dass halt die Lehrer und Lehrerinnen unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter und auch unabhängig davon, ob sie sich eines Vorurteils bewusst sind oder nicht, also ob sie der Meinung sind, dass sie Vorurteile haben oder ob sie der Meinung sind, dass sie keine haben, also wenn sie bewusst darauf geachtet haben, hast du halt nachweisen können, dass in naturwissenschaftlichen Fächern unabhängig von Meldungen der Schüler und Schülerinnen immer die Jungs häufiger drangenommen werden als die Mädchen, mehr Aufmerksamkeit kriegen, mehr Redezeit kriegen und mehr ermutigt werden. Und dasselbe gilt halt umgekehrt in den Sprachen.
Ist ja interessant. Ich war ja auf einer ehemaligen Mädchenschule und wir hatten einen Mädchenanteil von 80% bei uns. Mhm. Und was aber ganz stark auffiel, war, dass ich dann tatsächlich in der Oberstufe, wo dann die Kurswahl begann, die in den naturwissenschaftlichen Kursen, da befanden sich dann alle Jungs. Und die Mädchen waren dann auch tatsächlich eher in Kunst, Sprachen und so weiter. Und ich hatte Mathe-Leistungskurs und da waren fast alle Jungs, die in unserem Jahrgang waren, waren in diesem Mathe-Leistungskurs und dann noch so drei Mädchen, so ungefähr. Also schon krass.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn du so nebenbei sagst, ich hatte Mathe-Leistungskurs.
Du, ich hab letztens meine alten Zeugnisse gefunden. Und ich habe ja total abgelost im Mathe-Leistungskurs. Ich war bis einschließlich 11. Klasse richtig gut in Mathe. Und dann hatte ich aber sozusagen die Kapazität meines mathematischen Gehirns erschöpft. Dann ging es nicht mehr weiter.
Blöd, ausgerechnet
dann. Ja, also dann war einfach Ende Gelände bei mir. Oder vielleicht war der Lehrer auch einfach unfähig und konnte den Stoff nicht vermitteln. Jedenfalls habe ich keine guten Noten gehabt im Mathe-Leistungskurs und mich sehr darüber geärgert im Nachhinein, dass ich den gewählt habe. Mm. Das war nicht so eine schlaue Idee von mir.
Verstehe.
Aber man kann immer ein bisschen Eindruck schinden noch damit.
Total.
Also ich hatte auch schon einen Deutschleistungskurs.
Alter. Ja.
Ja, nee.
Ich hatte typische Mädchenfächer natürlich tatsächlich. Ich hatte Deutsch, Englisch und Sozialkunde als Leistungsfach und war dann in Bio im Mündlichen.
Ah ja. Dann siehst du, ich hatte dafür Kunst, Prüfungskurs, also ich hatte dann auch schon noch Deutsch und Kunst, das sind ja dann auch die, und dann musste ich noch Erdkunde nehmen, um den Block auch noch
abzudecken. Ach ja, genau, du musstest den, genau, gemeinschaftskundlichen Block auch noch abdecken. Erdkunde fand ich immer so mega langweilig.
Oh, ich auch, aber ich fand auch diese ganzen anderen Fächer, fand ich auch nicht viel spannender, Geschichte und was dann noch zur Wahl.
Ja doch, Geschichte und Sozialkunde machte ich.
Ja. Sozialkunde stand nicht zur Wahl bei uns.
Mist.
Mist. Naja. Ja, jedenfalls, ne? Ich bin jetzt nämlich gerade an diesem Punkt, wo jetzt, gut, nach den Ferien soll ja angeblich die Schule wieder Vollzeit losgehen. Und da habe ich auch bin ich mir jetzt schon sicher, dass ich da doch vielleicht morgens manchmal ein kleines Veto einlegen muss, wenn meine Kleine sich auf den Weg in die Schule macht, kleidungstechnisch.
Also ich kann ab, dass bei der Großen tatsächlich auch, hatten wir auch solche Diskussionen, jetzt nicht mehr so, aber als sie noch jünger war, dass ich gesagt habe, okay, du gehst nicht zum Strand, du gehst in die Schule. Mhm. Und es ist entweder, ich finde übrigens bauchfrei überhaupt nicht schlimm, also ich persönlich, was heißt schlimm, also ich finde das nicht, sehe ich gar nicht mehr als unpassend. Ich habe mich ja daran gewöhnt, da läuft eine ganze Generation so
rum. Ja, nee, bauchfrei finde ich jetzt anders. Was ich nicht gut finde, ist, wenn der halbe Hintern raushängt und wenn die so ihre Brüste so zur Schau stellen.
Also ich finde irgendwie, es geht halt eins von allem. Also du kannst halt bauchfrei sein und der Ausschnitt darf dann vielleicht auch nicht ganz so katholisch kompatibel sein, aber dann kannst du halt nicht auch noch die Arschbacken raushängen lassen. Das ist halt ein too much, einfach so.
Ja.
Also ich finde, das sind immer so, wo ich dann immer sage, okay, Shorts in der Schule kein Ding, aber dann bitte nicht die, wo die Rundung der Po-Backen schon quasi zu sehen ist, sobald du dich bewegst. Das sind halt Strandshorts, ist halt so.
Also was mir eben übrigens auch ganz wichtig ist, ist diese Body Positivity, ja, also dass ich da nicht wie andere Mütter den Fehler mache, dass man den Mädchen auch noch so einen Druck macht und sagt, du bist zu dick, du musst Sport machen, deine Beine sind nicht knackig oder was auch immer. Also da gibt es ja wirklich Frauen, die da ihre Töchter massiv unter Druck setzen.
Ich kenne Gott sei Dank solche Frauen nicht. Ich glaube, da könnte ich mich nicht beherrschen.
Ich kenne, in unserer Generation kenne ich auch niemanden, aber in der Generation meiner Eltern sozusagen.
Ja, also, da ja. Ja.
Ne? Also das ist schon, da kenne ich schon ein paar Beispiele. Witzigerweise ist dann oft in genau das Gegenteil umgeschlagen, dass die
natürlich
Töchter dann bewusst sich nicht sportlich betätigt haben und dünn geblieben sind, sondern genau das andere Extrem eingetreten ist. Also, und das finde ich wichtig. Und witzigerweise sind meine Töchter aber auch so drauf, dass wenn ich dann manchmal was sage über mich selber, dass ich dann von denen gleich auch einen Rüffel kriege und sage, so ein Quatsch, sag das doch nicht, ist doch gar nicht wahr. Und wenn schon, ist doch scheißegal. So.
Ja. Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, ich habe das Thema bei der Kleinen ist das jetzt gerade so ein bisschen in dem Alter. Also die ist ja jetzt 11 und wir hatten jetzt, es ist ja so warm, es ist ja Wasserschlachtwetter, wie das hier bei uns heißt. Und die haben also in der Straße in den letzten 14 Tagen gefühlt, jeden Tag sind die hier mit großen Pumpguns rumgerannt, mit dem Gartenschlauch, mit dem Rasensprenger und eben auch mit Wasserbomben und Eimern und so. Und wir hatten jetzt mehrfach die Situation, dass also die Jungs, sprich mein Sohn und seine Kumpels, gesagt haben, so, ey, komm, wir machen Wasserschlacht, wir machen Banden und wir machen uns gegenseitig irgendwie, ne, wir jagen uns und so. Eigentlich total spaßig. Und das geht ja auch durch alle Altersgruppen, also von den Kleinen bis zu den ganz Großen, die da irgendwie dann mitmachen. Und die Mädels waren dann so, nee, keine Lust, das ist langweilig, es ist viel zu warm und so. Und meine kleine Tochter war dann so total genervt von ihren Freundinnen, dass die so Spaßbremsen waren und sagte dann, Mama, ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, Hase, ganz ehrlich, ich glaube, da steckt was anderes dahinter. hak mal nach. Also kein normaler Mensch findet eine Wasserschlacht langweilig. Also wirkt du kannst sagen, mir ist es zu doof, ich renne nicht gerne. Also keine Ahnung, ich kann mir viele Sachen vorstellen, aber langweilig gehört jetzt, glaube ich, nicht dazu.
Stimmt.
Und dann kam halt tatsächlich auch raus, was ich mir nämlich schon gedacht hatte, dass die sind nämlich genau in diesem Körperumbaualter, wo dann plötzlich irgendwie der Busen anfängt zu wachsen und die Proportionen sind irgendwie vielleicht jetzt also in ihren eigenen Augen nicht richtig, weißt du so.
Mhm.
Und dann wollen die sich nicht ausziehen.
Ja, ja.
Und dann habe ich echt so gedacht, scheiße, ey, die sind 11 und 12, die eine, weißt du, und dann denke ich mir, und ich meine, meine kleine Tochter ist davon auch nicht frei, die ist ja auch eher so kompakter von ihrem Körperbau her und eigentlich ist sie sehr selbstbewusst, sie tanzt ja auch immer ganz viel und ich glaube, das trägt dazu bei, dass sie ein gutes Körpergefühl hat und dass sie sich eigentlich, sie sich selber mit ihrem Körper wohlfühlt, aber das ist halt nicht stabil, ja, also das liegt natürlich auch am Alter, aber es liegt auch am Umfeld, dass halt sie sieht um sich rum, und da sind wir wieder in Social Media und so weiter, was die Norm ist, wie die bewertet wird und dass halt der Körper, an dem etwas mehr dran ist sozusagen, als die TikTok-Norm erlaubt oder was auch immer, dass der halt kritikwürdig ist. Und das finde ich echt so, oh. Ich meine, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen.
Ja, sehr oft.
Aber
ich habe mich gerade gestern diesbezüglich sehr über den Post von Celeste Barber gefreut. Hast du den gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Die hatte gestern ein Foto. Auf der einen Seite ist die Tochter von Lenny Kravitz, diese Kravitz. Die natürlich super knackig ist und die steht da oben ohne, allerdings bedecken ihre Haare ihre Brüste und hat so eine Herrenunterhose an, wo sie dann so die Arme reingesteckt hat seitlich und lacht so total und ist mega knackig. Und dann hat Celeste Barber sich in genau derselben Pose daneben gestellt und darunter geschrieben, when they try and tell you there is only one type of beauty. Ich finde es so, ich liebe diese Frau dafür, diesen Körperkult so ad absurdum führt, den viele Leute betreiben und einfach normales Körperimage zelebriert.
Promotet, ja, genau.
Das ist wirklich, ja. Ich kann an dieser Stelle auch nochmal sehr den Film, wie heißt denn der nochmal, der Film, du weißt, was ich meine, ne? Dieser tolle Film, es war, glaube ich, auch eine Australierin, die den gemacht hat, über Körperbild und, wie heißt er denn? Schlimm.
Fällt mir nicht ein.
Fällt
uns später wieder
ein. Ja, wir verlinken den, der wurde von Nora Tschirner hier sehr gepusht in Deutschland. Wir gucken nach, wie der heißt, ich komme jetzt gar nicht drauf.
Ich auch nicht, ja.
Ja, jedenfalls toller Film, auch ein echter Eye-Opener, kann man sich auch mehrfach angucken, glaube ich.
Ja, ja, das ist auch sowas. Also Body Image ist definitiv auch ein Thema und das, ich finde das auch ganz schwierig, da, auch wenn ich weiß, wie es geht in der Theorie, also sprich ein Role Model sein und so weiter, es fällt mir auch schwer. Also zumal ich selber natürlich auch einer Generation angehöre oder mit Eltern und einer Elterngeneration groß geworden bin, in der das irgendwie in meiner Wahrnehmung auch nochmal, wie du das eben gesagt hast, noch massiver irgendwie aus diesen Elternreihen die Norm diktiert wurde. Also es gab kein Internet, aber ich glaube, dafür gab es halt Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, die ständig irgendwas gesagt haben.
Ja, und ich meine, wir waren ja Teenager in der Zeit, als das gerade losging mit diesen Supermodels, ne? Also Claudia Schiffer, Tatjana Patitz, Helena Christensen und wie sie alle hießen, da ging das ja gerade so los und diese Zeitschriften anfingen auf den Markt zu schießen, Amica, Max und Fit for Fun und was weiß ich nicht alles. Das
habe ich ja total vergessen.
Ja, ja. Und da gab es eben auch sehr viel Körperkult, der uns vorgelebt wurde als Schönheitsideal. Ach, sowieso, diese ganze 80er-Jahre-Zeit habe ich als sehr, da wurde viel Wert drauf gelegt, dass man sehr braun ist und ne, so tolle Körper hat. Und also das war schon eine sehr, sehr oberflächliche Betrachtungsweise dann manchmal.
Ja, und man hat nicht, man hat das andere dann nicht gesehen. Das ist natürlich der Vorteil vom Internet, dass du halt eine Celeste Barber siehst, dass du halt Curvy Models, meine Lieblings-Instagrammerin, was das angeht, Charlotte, heißt die Kurt oder Kunert? Ich kann es mir immer nicht merken. Kurt, glaube ich. Also Leute, die sich halt mit diesem Thema einfach auch befassen und eben allein deshalb auch Role Models sind, finde ich. Ne?
Melodie
also
Michelberger halt finde ich ja auch immer ganz toll.
Ja, die ist auch super. Über die haben wir auch schon mal gesprochen, genau.
Genau.
Ich wollte noch etwas empfehlen bezüglich Sexismus. Das werde ich auf jeden Fall unbedingt verlinken in den Shownotes, nämlich meinen Freund Moritz Neumauer. Also Freund, nicht Freund, weil ich den kenne, sondern weil ich den so cool finde. Der, kennst du den?
Nein.
Aha, so, dann lern jetzt mal was.
Ich sitze mit gespitztem Bleistift hier.
Sehr, sehr gut. Also, das ist ein relativ junger Typ, der macht Comedy, der macht, ist aber sehr politisch auch. Und der hat hat schon oft das Thema Sexismus sich vorgenommen. Und es gibt ein Video von dem, das ist, glaube ich, auch schon irgendwie so ein, zwei Jahre alt, wo er sich damit befasst, wie das eigentlich ist, wenn du als Mann sozusagen bei anderen Männern Sexismus benennst und aufdeckst, was dann passiert. Und der macht das natürlich auf so eine witzige Art und übertriebene Art, aber das ist einfach total zutreffend. Ne? Und er sagt, er glaubt, dass diese zum Beispiel MeToo-Debatte und so, alles, was damit zusammenhängt, die Männer in eine Männlichkeitskrise gestürzt hat, weil sie jetzt endlich erkennen müssen, dass Frauen alles ganz genauso gut können wie Männer und es keinen Grund gibt, sozusagen sich da auf eine Männlichkeit zu berufen, die dann die Überlegenheit sein soll. Ne? Also einfach nur die Tatsache, dass man ein Mann ist. Und das ist so, also es ist sehr zutreffend und es ist so, so lustig. Das muss ich unbedingt verlinken.
Ja, verlinke das mal. Angucken.
Ja.
Da bin ich aber gespannt.
Kann ich sehr empfehlen. Und er vergleicht es dann eben auch damit, dass er sagt, das ist wie wenn man zum ersten Mal irgendwo sagt, dass man sich vegan ernährt oder auch nur vegetarisch und dann direkt einer sagt, ach so, jetzt bist du was Besseres oder was, soll ich dir Moos auf deinen Burger packen oder soll ich dir einen Stock braten? So, und so, das überträgt er dann halt auch darauf, das ist so wie wenn man was über Sexismus sagt und der eine, und dann wird sofort das Thema gewechselt, wenn man dann sagt, ja, es gibt immer noch Gender Pay Gap, dann sagen die, es gibt auch Männer, die wenig Geld verdienen. Und dann sagt er immer so, ja, das ist richtig, aber das ist gerade nicht das Thema.
Also, ja, genau.
Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also ich werde und sehr zutreffend einfach auch.
Da bin ich ja mal gespannt.
Auf jeden Fall mal.
Leider muss ich unser Gespräch jetzt beenden, weil in 10 Minuten mein Kunde hier vor der Tür steht und den wollte ich jetzt nicht mit in diesen Podcast aufnehmen.
Nicht? Na? Den könnten wir ja dann mal nach seiner Meinung fragen.
Genau.
Ja, ich nehme an, dass wir das Thema noch öfter haben werden.
Ja,
wir haben jetzt mal wieder damit angefangen.
Ich fände es ja auch ganz toll, sich da mal einen Spezialisten auch zu diesem Thema einzuladen und mit jemandem zu sprechen. Aber ich müsste mir überlegen, wer das eigentlich. Vielleicht kann ich ja sogar mal die Mutter von meiner Mitarbeiterin fragen, ob die mal.
Oh ja, das finde ich super.
Ja, ich frage sie mal.
Frag sie.
Okay, liebe Anna, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank
dir auch.
Den Zuhörern fürs Zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörern und bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss.